Das hören wir heute von Elena. Sie wird uns segnen mit dem, was Gott ihr gegeben hat. Danke, Elena, dass du uns segnest.
Morgen.
Jetzt, aber ja, jetzt höre ich mich auch selber. Ups.
Also zwei Dinge vorneweg. Der Ralf wollte noch was sagen. Von letzten Mittwoch. Hast du das schon wieder vergessen? Ja. Ich dachte, wir hätten das besprochen, aber macht ja nichts, du weißt, du kannst dich ja noch an die Tage erinnern, an die paar. Wir hatten Mittwoch uns getroffen als Leitung und haben hier gebetet, abends, spätnachmittag abends, und haben Gott halt gesucht und haben auch einige Dinge bekommen, und der Ralf hatte ein Bild und das teilt er uns jetzt mit.
Ja, jetzt muss ich mich erstmal erinnern, also... Das Bild war wie folgt: Ich hatte einen Acker gesehen, auf den Samen ausgesät war, und dass ein leichter Regen fällt, so eine Art Frühregen, der Segen Gottes, aber ein leichter Regen, damit der Same nicht davongespült wird und der Erdboden aufgeweicht wird, damit der Same Wurzeln ziehen, fangen kann und dass die Pflanze dann anfängt zu wachsen, das sind wir. Wir werden in der Zeit, wenn der Segen Gottes kommt, darin auch wachsen müssen, damit dann, wenn der starke Regen kommt, die Pflanze so kräftig ist, also wir so kräftig sind, dass wir diesen starken Segen auch ertragen können und nicht davon erdrückt werden. Das war das Bild.
Danke. Ja, Amen. Vielen Dank. Was brauchen wir mehr? Ich muss das hier unten hinlegen. Zu viel. Ja, dann hatte ich noch eine Sache, dass ich das nicht vergesse. Unsere Lea hat ja letzten Samstag geheiratet, Lea und Steffen. Und ich wollte mich bedanken für alle Geschenke und für alle Glückwünsche in ihrem Namen. Genau, war eine sehr, sehr schöne Hochzeit, war alles gelungen. Auch eine sehr schöne Trauung so. Und als Mama ist man ja immer, ich habe nie verstanden, warum weinen Brauteltern, wenn die Kinder heiraten? Vor allen Dingen, wenn man auch so einverstanden damit ist und so. Dass mein Mann weint, wenn er sie reinbringt, war vollkommen klar. Das wusste ich. Und dann fing ich auch an zu weinen. Und habe gesagt, das gibt's ja gar nicht. Da sind dann doch ein bisschen viel Gefühl im Spiel. Und das musste dann der Pastor von den beiden, der Frank, der musste das dann auch erwähnen, dass wir geweint haben. Naja, gut, dafür braucht man sich ja nicht zu genieren, ne? Aber ja, das ist so emotional. Also denen geht's ganz gut, die sind halt noch in Urlaub. Aber vielen Dank für alle eure Glückwünsche und Geschenke, ja. Ja, mein Thema heute ist Glauben. Ich denke oft, haben wir nicht schon alles über Glauben gehört? Wie viele Predigten haben wir uns schon so angehört? Wie viele Predigten gibt es auf YouTube von allen über Glauben? Aber tatsächlich glaube ich trotzdem, dass es immer ganz gut ist, noch ein bisschen hinzuschauen. Was ist Glauben? Wie glaube ich? Wo ist vielleicht ein Punkt irgendwie, der nicht so vor Gott richtig ist? Oder habe ich einen ganz starken Glauben? Was mache ich, wenn mein Glaube schwach wird? Und wir haben vieles darüber gehört, da habe ich gedacht, fang mal an, was so im Duden darüber steht. Und im Duden steht schon, dass Glauben heißt, dass man es für wahr hält, für richtig hält und dass man es für glaubwürdig hält und für möglich und für wahrscheinlich. Das ist Glauben. Also, dass man es für wahr hält, für richtig hält, dass wir es für glaubwürdig halten, die Bibel. Viele Menschen halten die Bibel ja nicht für glaubwürdig. Und für wahrscheinlich. Und, wie es auch schon im Wort steht, dass es eine Überzeugung ist und eine Zuversicht. Wie es schon, also es sagt jetzt alles der Duden, eine Überzeugung, eine Zuversicht. Und ich denke, der Glaube sowieso grundsätzlich erstmals, ein Anfangssatz ist halt die Grundlage dessen, was wir hoffen. Also wenn wir den Glauben nicht hätten, würden wir nicht darauf hoffen. Das ist unsere Grundlage, das ist unsere Wurzel, der Glaube, dass wir, was wir hoffen. Hebräer 11,1, kennt ihr alle,
lesen wir trotzdem nochmal. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Also er ist schon eine Wirklichkeit dessen, was ich hoffe. Und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich weiß nicht, welche Übersetzung ist das da vorne? Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Das ist sogar in der alten Elberfelder besser als in der neueren, als in der revidierten, genau. Ja, also und dann habe ich so überlegt, was, wenn wir davon überzeugt sind, was schwächt denn so sehr mein Glauben oder was bringt mich so in diese Phasen des Zweifelns? Und ich habe eigentlich gedacht, dass wir Gott selbst, glaube ich, zweifeln wir gar nicht so sehr anderen. Wenn wir zweifeln, zweifeln wir nicht so sehr Gott selbst an, sondern eigentlich das, wofür wir beten, was nicht geschieht. Das ist immer so das, wo wir denken, ah, ich habe doch gebetet. Was haben wir geglaubt? Wie viele Menschen haben sich zusammengetan? Und ich glaube, das ist oft unser Hauptproblem, dass das nicht geschieht, was wir uns wünschen oder wofür wir beten. Und da geht es jetzt mal auch nicht um, wir haben ja eine Grundversorgung, wir können ja für viel dankbar sein. Da geht es nicht um irgendwelche Dinge, sondern auch um ganz elementare. Wenn jemand todkrank ist, einfach um solche Dinge. Was passiert dann mit uns? Und ich denke, gerade hier in der Gemeinde sitzen viele Menschen, die schon sehr, sehr lange Christ sind. Jahrzehnte Christ sind. Ich übrigens auch. Jahrzehnte Christ sind. Und dann lass uns mal überlegen, was hat immer wieder... Warum haben wir es geschafft? Warum habt ihr es immer wieder geschafft, immer wieder in den Glauben reinzukommen und den Glauben nicht zu verlieren? Man kann den Glauben ja ohne weiteres verlieren, das haben wir ja auch schon erlebt. Was war das? Was war das? Und ich persönlich glaube, dass wenn es mir noch so schlecht geht oder ich am Zweifeln bin oder ich denke, jetzt stürze ich ab, jetzt funktioniert gar nichts mehr, es ist ganz einfach immer wieder die Entscheidung. Es ist die Entscheidung, dran zu bleiben, zu glauben. Wir treffen ja auch andere Entscheidungen im Leben. Es ist in unserem Job vielleicht mal ganz, ganz schlecht, aber wir entscheiden uns auch nicht, morgen nicht mehr zu kommen, sondern doch weiterzugehen. Oder in unserer Ehe oder mit den Kindern. Ne, also manchmal könnte man sie ja so, ich habe gerade wieder ein Zuhause, auf den Mond schießen. Also wirklich, auch nur schon erwachsen. Dass ich denke, das gibt's gar nicht. Ne? Aber wir entscheiden uns ja trotzdem nicht zu sagen, du bist nicht mehr mein Kind oder ich will dich nicht mehr sehen. Und wenn wir, mir hat das mal jemand gesagt, aus der Altenkirchner Gemeinde, aber wir kannten uns schon aus Köln. Und die hat damals gesagt, ihre Tochter war echt noch klein und nervig. Die war echt anstrengend, die Deborah. Und dann hat die zu mir gesagt, ich vergebe meiner Tochter jeden Abend. Und das habe ich mir total gemerkt. Habe ich gesagt, ich muss jetzt auch meinem Christian jeden Abend vergeben. Manchmal auch den anderen, aber hauptsächlich ihm, weil ich gehe sonst echt mit Groll ins Bett. Weil einfach, und je älter er wird, je anders werden natürlich die Herausforderungen. Das sind doch auch unsere Entscheidungen. Wir treffen doch auch eine Entscheidung, unseren Leuten zu vergeben. Oder wenn hier in der Gemeinde was vorgefallen ist, was durchaus verletzend sein kann, zu vergeben. Zu sagen, okay, das ist jetzt nicht schön. Oder wenn man übereinander redet oder komische Dinge redet. Man muss sich immer entscheiden zu vergeben. Sonst ist ja das wieder weg. Sonst haben wir das ja verloren. Und genauso ist es auch eine Entscheidung, immer wieder zu sagen, Gott, aber das steht in deinem Wort und das glaube ich jetzt. Diese Entscheidung, das ist, glaube ich, das Einzige, was uns weiter glauben lässt. Weil sonst, wenn wir diese Entscheidung nicht treffen, dann kommen wir immer mehr ins Zweifeln. Und letztendlich ist es aber immer die Gnade Gottes, die uns da drin hält. Weil wenn wir das selber nicht können, dann muss ich auch Gott bitten und sagen, ich kann das jetzt nicht vergeben. Ich bin jetzt so zornig und ich bin jetzt so verletzt. Diese Verletzung, diese Enttäuschung können ja einen krank machen, dass ich brauche einfach deine Gnade dafür. Und dann hat Gott auch diese Gnade für uns, weil er sieht ja unser Herz und er möchte ja, dass wir entscheiden, da weiterzugehen. Und ich denke, gerade jetzt hat jeder so Situationen im Kopf, wo er weiß, dass er das gebraucht hat. Gerade jetzt so. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Erklärung, wie wir einfach so auch entscheiden, immer weiter zu glauben und nicht zu sagen, nein, ich glaube nicht mehr, ich glaube nicht an an ihn weiter und nicht an das Wort, weil das Wort ist ja unsere Grundlage. Und die Gnade ist natürlich auch eines der größten Dinge in unserem Leben. Das ist Gnade, dass wir das haben, aber es ist ja auch unglaubliche Gnade. Ich sage das jetzt mal extra nochmal, weil ich nachher noch einen anderen Punkt auflisten möchte. Es ist ja unglaubliche Gnade, wie wir leben dürfen. Keiner von uns muss Hunger leiden, keiner von uns lebt draußen auf der Straße, keiner von uns geht ins Gefängnis wegen seinem Glauben, keiner von uns, ich weiß, es gibt immer genug andere Probleme, das ist irgendwie kein Argument, aber so diese Grundversorgung, die wir haben und dass wir auch zum Arzt gehen dürfen, wenn wir Zahnschmerzen haben, die uns jeck machen, ne? Das ist doch keine Selbstverständlichkeit auf der Welt. Das Sozialsystem ist wahrscheinlich mehr oder weniger einmalig. Auch in Europa ist das nicht überall so, geschweige denn auf der Welt. Und das sind einfach so Sachen, finde ich, die man sich immer mal vergegenwärtigen sollte, unter welcher Gnade wir leben, denn das ist Gottes Gnade. Das ist nicht menschengemacht, sondern das ist Gottes Gnade. Und deswegen möchte ich das so sagen. Dann andersrum ist es so, wenn wir herausfordernde Zeiten erleben, also Sachen, die schlimm passiert sind in unserem Leben, schlimm, wirklich schlimm. Wie entscheiden wir uns dann? Wie entscheiden wir uns dann? Also ich muss ganz ehrlich, ich sage jetzt wieder mal das Beispiel, weil das einfach mein lebensprägendes Beispiel ist. Als der Christian kurz vor seinem dritten Geburtstag diesen schweren Unfall hatte und diese Schädelbasisfraktur hatte, da ist es natürlich immer eine Frage, ne, was machen wir danach? Das Entsetzen ist groß, der Schock ist schrecklich, was behält er jetzt? Er hatte ja auch Hirnkrämpfe und alles. Entscheide ich, Gott Vorwürfe zu machen? Es geht gar nicht um den ersten Tag, da kann man gar nicht mehr beten, sondern so um die Folgezeit. Oder entscheide ich zu sagen, Herr, ich danke dir, dass der lebt und dass er nicht gestorben ist. Ne? Was entscheide ich? In diesen ganzen schwierigen Situationen in meinem Leben kann ich immer noch Gottes Gnade sehen. Also Martin konnte das bedeuten, besser sehen wie ich als Mutter, dass er immer noch Gott danken konnte. Aber was entscheide ich in diesen schwierigen Situationen, auch in diesen kleinen Situationen, die so an meinen Nerven zehren? Entscheide ich, ach Gott hat mich trotzdem durchgetragen. Ich bin trotzdem nicht, bin über eine Ampel gegangen, einer rast drüber zum Beispiel und ich bin trotzdem nicht angefahren worden, sondern weil Gott mich bewahrt hat. Sehen wir das überhaupt, wo Gott uns überall bewahrt? Und sollten wir das nicht sehen, wie viel Gnade da oft da ist, wie viel Gnade da oft da ist, wie viel Bewahrung? Ich finde, meist erleben wir im Straßenverkehr, was sich manche so zusammenfahren. Ne? Und dass man denkt, oh danke Herr, dass der jetzt mir nicht reingeknallt ist, ne? Wieder mal. Ne? Also deswegen sage ich einfach, dass wir uns vergegenwärtigen sollten, was Gott für uns getan hat und dass wir schauen sollen und einfach aufpassen sollen, wie wir in so einer Situation die Situation beurteilen. Hat Gott mich jetzt bewahrt? Oder warum, also ich kann ihn schon manchmal nicht mehr hören, aber dieser Spruch so, warum lässt Gott das zu? Ne, das ist immer so, das ist ja indirekt immer eine Anklage, ist eigentlich direkt eine Anklage an Gott. Es ist ja nicht Gott. Es ist doch nicht Gott. Wir leben doch in einer gefallenen Schöpfung. Und wir wissen doch, dass der Satan diese Dinge tut. Wir wissen doch, dass der Satan da steht, um unsere Ehen zu zerstören, um unsere Kinder zu zerstören, um uns umzubringen. Das steht in der Bibel. Er ist gekommen zu schlachten und zu morden. Also ist das nicht meine Erfindung. Und deswegen ist das so, lasst euch da nicht verführen, um Gott den Vorwurf zu machen, sondern einfach zu sagen, danke Herr, dass du mich da doch durchgeleitet hast. Und jetzt will ich erst recht auf dich schauen. Das finde ich so, das sind auch Entscheidungen, die so wichtig sind. Und nicht diese Vorwürfe da gegen ihn machen. Weil er ist immer noch da und wartet immer noch drauf, dass wir auf ihn hören, mit ihm Kontakt haben und zu ihm beten. Weil wir sagen ganz oft, Gott ist ja so ein großer Gott und er ist allmächtig und allwissend. Aber in diesen Dingen, wenn solche Dinge passieren, ist er auf einmal wieder ganz klein. Da sind wir wieder vorwurfsvoll und sagen, ach ja, Herr, hast du ja doch nicht gemacht, hast du ja doch nicht gemacht. Ne? Und in dem ganzen Zusammenhang ist so die Frage, wenn wir sagen, wir haben einen allmächtigen Gott, einen allwissenden Gott, dann habe ich mir oft gedacht, warum nimmt dieser allmächtige und allwissende Gott nicht die klügsten Menschen, die intelligentesten Menschen. Mir ist das schon ganz früh aufgefallen. Warum stehen nicht vorne in den Gemeinden, in den ganzen Gemeinden, ob hier die Pfingstler oder die Baptisten oder was auch immer, warum stehen nicht Religionsprofessoren hier vorne? die das Wort Gottes quasi hoch und runter studiert haben. So ein Studium von Theologie dauert sehr lange. Warum stehen die nicht vorne? Habe ich mich immer gefragt. Ich sage, Herr, was ist das? Und ich denke, ihr kennt alle die Bibelstelle aus, aber ich lese sie nochmal vor, weil die hat mir sehr in meiner eigenen Berufung geholfen, gebe ich zu. Weil ich immer dachte, Herr, da ist es doch. Lukas 10, 21. Oh, super. Entschuldigung. Lukas 10, 21. Wenn wir auf unsere Gesellschaft schauen, das ist das, was ich eigentlich sagen möchte, wenn wir auf unsere Gesellschaft schauen, dann wäre es doch so, dass Gott eigentlich, also menschlich, müsste er doch Leute nehmen, die viel besser gebildet sind, die viel besser Theologie predigen können und, und. Aber der Herr sagt, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist, als die 70 Jünger zu ihm zurückgekommen sind und gesagt haben, das und das und das können wir in deinem Namen. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Das ist auch so eine Herausforderung, der ich mich auch immer stellen musste, weil ich immer dachte, was willst du mit mir? Ne? Es gibt viel mehr Menschen, die viel gebildeter sind im Wort Gottes, die sich vielleicht viel besser ausdrücken können und so. Aber das ist wieder so diese Sache, das sagt uns die Welt. Das ist das Prinzip der Welt und nicht das Prinzip Gottes. Weil was daraus nämlich resultiert, ist, dass der Mensch da natürlich stolz ist. Wenn ich natürlich vorne stehe und sage, ich kann die Bibel eigentlich so gut wie auswendig und ich habe so und so lange Theologie studiert und so lange das gemacht und. Was resultiert daraus? Ganz schnell Stolz. Die Gefahr ist sehr, sehr groß. Und der Herr sagt ganz klar in seinem Wort, dass er jeden Stolz herunternehmen wird. Er wird es nicht dulden, dass irgendjemand stolz neben ihm ist. Und deswegen hat Jesus das schon damals gesagt. So hat es dir gefallen, Vater. So hat es dir gefallen. Und deswegen sollen wir uns nicht von diesen weltlichen Sachen, denen wir unterstellt sind und die immer wieder vor unseren Augen sind, auch da reinziehen lassen. Dass die intelligentesten und die besten Menschen das machen. Sondern dass es die sind, die Gott beruft. Dass es die sind, die Gott beruft. Und das gilt einfach für jeden von uns, für jeden. Dass Gott jeder, der hier ist, glaubt ja. Sonst wird er nicht hier sitzen. Also hat er auch alle berufen. Und deswegen ist das auch immer so, in Jakobus 4, 6 steht, den Hochmütigen widersteht Gott, den Demütigen gibt er Gnade. Und das ist auch so wichtig. Und das möchte ich jetzt auch mal sagen, weil ich gleich auch noch auf ein Jesaja-Wort komme. Und dann möchte ich grundsätzlich noch was zu Glauben sagen. Manchmal sagen die Leute zu mir, der Glaube ist so schwach. Ich merke schon, dass es Menschen gibt, wo der Glaube stärker ist und wo der Glaube schwächer ist. Aber wenn doch das Wort sagt, dass es reicht, wenn wir glauben, wie ein Senfkorn ist, dann genügt es doch vollkommen. Der Glaube genügt, wenn wir nur hier sitzen. Der Glaube genügt, wenn wir nur nach vorne kommen. Es ist manchmal so, dass wir denken, ich muss mehr glauben, ich muss mehr glauben, ich muss mehr glauben. Dann käme ja automatisch das weltliche System wieder rein, dass wir es uns verdienen können. Das ist wieder so eine Stelle, ne? Fallen wir links vom Pferd oder rechts vom Pferd. Wir können es uns nicht verdienen. Es ist pure Gnade, das zu verstehen und immer so, wie wir einfach sind, zu Gott zu kommen. Und der Glaube, der so klein ist wie ein Senfkorn, genügt komplett zu sagen, Gott, du tust es heute. Egal was ist, du tust es. Und das Einzige, was dann ganz wichtig ist, ist durchzuhalten. Das ist das Einzige, was ganz wichtig ist. Weil das zerrt an unseren Nerven. Das zerrt ja auch an unseren Nerven, wenn wir morgens sehen, dass weniger Leute kommen. Das ist doch das Schwierige für uns, dass wir das sehen. Und das ist halt, das ist dann, wenn wir sagen, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Ich möchte jetzt Schnitt machen und möchte aus der Hoffnung für alle eine ziemlich lange Stelle vorlesen. Und zwar geht die mir sehr lange nach. Darüber haben wir auch viel gesprochen am Mittwoch. Jesaja 40, erstmal ab 12. Und zwar ist mir so bewusst geworden, dass wir in den letzten, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll,
ich glaube, im Volk Gottes grundsätzlich fehlt oft die Demut vor Gott. Und das ist so etwas, ich liebe diese Stelle, weil die bringt mich immer so runter. Die bringt mich immer so runter. Und die erdet mich wieder. Kann denn jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Und kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht der Herr jemanden, bei dem er sich Rat holt? Einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Musste ihm je einer neue Erkenntnisse vermitteln und ihm die Augen öffnen für das, was er zu tun hat? Nein, niemals, denn in seinen Augen sind die Völker nur wie ein Tropfen im Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Würde man alle Wälder auf dem Libanon zu Brennholz machen und alles Wild darin schlachten, es wäre immer noch zu wenig als Opfer für den Herrn. Vor ihm sind alle Völker wie ein Nichts. Ihre Macht hat für ihn kein Gewicht. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es für ihn überaus ein passendes Bild? Jetzt ab 21 weiter. Ihr aber, wisst ihr es nicht besser? Oder wollt ihr es nicht hören? Hat man es euch nicht von Anfang an erzählt? Ist euch wirklich nicht bekannt, wer die Erde gemacht hat? Es ist der Herr. Hoch thront er über der Welt. Ihre Bewohner sind für ihn klein wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie ein Schleier. Er schlägt ihn auf wie ein Zelt, unter dem die Menschen wohnen können. Er stürzt die Mächtigen und nimmt den obersten Richtern die Gewalt. Sie gleichen jungen Pflanzen. Kaum sind sie gesetzt, kaum haben sie Wurzeln geschlagen. Da bläst der Herr sie an und sie verdorren. Wie dürres Laub werden sie vom Sturm verweht. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Fragt der heilige Gott. Wer hält ein Vergleich mit mir stand? Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Und jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. Ihr Nachkommen Jakobs, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Amen. Ja, also ich finde das ganz wunderbar. Diesen letzten Vers kennen wir alle, glaube ich, alle. Aber haben wir schon mal dieses ganze Kapitel 40 gelesen und das mal so setzen lassen, wie groß Gott ist. Und er sagt hier ja auch, wie könnt ihr sagen, dass ich euch vergessen habe? Habe ich nicht. Das ist so wunderbar. Ich liebe diese Stellen. Das macht einen wieder erdverbunden. Also, ich denke, diese ganzen Sachen sind auch, wenn wir unseren Glauben an falschen Dingen festmachen, an dem, was Gott tut, wie er uns versorgt oder so, dann stimmt das auch schon in dem Zusammenhang nicht, wie Menschen, wie Christen leiden in anderen Ländern, wo sie verfolgt werden, wo sie in Gefängnisse kommen. Die werden zerrissen, die Familien. Die kommen in Gefängnis und leiden dafür.
Das würden sie nicht tun, wenn das nicht viel wichtiger wäre, die Ewigkeit und Jesus Christus nachzufolgen, wenn sie das an diesen irdischen Maßstäben festmachen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir da einen Schritt mal zurücktreten und sagen, okay, Herr, was bedeutet es, dir nachzufolgen? Was bedeutet das? Ist das nicht das Wichtigste, immer Jesus vor Augen zu haben? Und in diesen ganzen Dingen, ich weiß, das ist manchmal sehr schwer und auch herausfordernd, da drin zu bleiben. Für mich ist es genauso schwer. Aber es gibt so einen Spruch, und da heißt es, dass Gott uns, Jesus Christus, uns so sehr liebt, dass er uns nicht lässt, wie wir sind. Sondern dass er immer wieder seinen Finger auf diese Punkte legt und sagt, schaut mal auf Gottes Größe, schaut da drauf. Wusstet ihr schon, dass ich eine Heuschrecke bin? Wusstet ihr, dass ein Land ein Staubkorn ist? Ne? Also das mit der Heuschrecke fand ich so belustigend. Und da habe ich gedacht, genau so ist es. Er hat das Universum geschaffen und wir machen Gott oft an so kleinen Dingen fest. Genau das würde ich heute gerne verändern, dass wir Gott nicht mehr an diesen kleinen Dingen festmachen, weil letztendlich wird er uns versorgen. Er wird uns versorgen. Natürlich sind wir ab und zu unzufrieden, weil es nicht so geschieht, wie wir wollen, aber es ist halt, weil wir es wollen und er sieht es dann anscheinend anders. Und deswegen ist es so, dass wir diese Stellen uns auch aus Jesaja ruhig, ich finde, das ist total gut kompatibel mit diesem Glauben. Was glauben wir denn? Wie groß ist Gott, wie klein ist Gott? Was glauben wir? Was glauben wir? Wir reden viel über Jesus Christus und dass er alles für uns getan hat, das hat er auch. Aber Gott hat ihn gesandt, er hat ihn gehen lassen und Jesus Christus ist von seinem Thron heruntergestiegen und hat das getan für uns Heuschrecken, muss ich nochmal sagen, weil es ihm trotzdem wert ist. Warum ist es ihm wert? Sind wir zufällig entstanden? In 1. Mose 26a sagt Gott, und lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Viele, viele Gedanken habe ich mir darüber gemacht. Ich weiß, dass Kennedy da früher oft auch drüber geredet hat. Lasst uns Menschen machen, unserem Bild ähnlich. Gott hatte Sehnsucht danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Er hat Menschen gemacht, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. In 1. Mose 3,8 steht, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Also, da war ja schon der Sündenfall passiert. Adam und Eva haben schon erkannt, dass sie nackt waren und sie haben sich schon versteckt. Aber warum wandelte denn er in der Kühle des Tages abends? Wollte er vielleicht mit den Menschen reden, mit ihnen Gemeinschaft haben? Warum haben sie Menschen gemacht? Warum hat er Menschen gemacht? Warum? Also ist es doch eine Sehnsucht Gottes, mit uns in Kontakt zu treten und mit uns in Kontakt zu bleiben. Und deswegen hat er natürlich dann seinen Sohn geschickt, nicht natürlich, sondern er hat dann seinen Sohn geschickt, um wieder in diesen Kontakt zu kommen, weil das durch die ganzen Gesetze so schwierig war. Und lasst uns das einfach erkennen. Gott hat uns gemacht, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und eigentlich wartet er immer drauf, dass wir zu ihm kommen, dass wir zu ihm beten, dass wir ihn fragen, dass wir ihm nachfolgen, dass wir unser Herz reinhalten, weil jede Art von Sünde hält uns natürlich fern. Jede Art von Sünde ist dann wieder zwischen uns und Gott. Dass wir immer zu ihm kommen dürfen. Ich meine, was gibt es Besseres, als an den Gott zu glauben, der Himmel und Erde geschaffen hat? Gibt es irgendwie was Besseres? Gibt es irgendwie was Größeres? Gibt es irgendwie was Mächtigeres? Und wenn er dann nicht immer genau das tut, was ich möchte, dann ist es halt so. Dann ist es schade für mich, aber dann lerne ich auch, dass er größer ist und dass er durchaus seine Entscheidung, dass ich das zu respektieren habe und mich dem unterzuordnen habe. Und das ist kein Widerspruch zu dem Glauben, den wir haben sollen und dass wir am Glauben dranbleiben sollen. Das Neue Testament sagt immer wieder, wir sollen ihm alles sagen, wir sollen ihn ohne Unterlass bitten. Ohne Unterlass bitten. Das ist, ich möchte auf keinen Fall, dass das falsch verstanden wird. Gott tut, was er will und wir müssen uns dem fügen. Nein, wir dürfen mit ihm reden und wir dürfen ihm das alles sagen, was unsere Bedürfnisse sind und wo wir echt Sorgen und Probleme haben. Und weil wir seine Kinder sind, weil er uns erwählt hat. Und weil jeder, der hier sitzt, auch schon diesen Glauben hat, möchte ich das nochmal so sagen. Es ist so wichtig zu erkennen, was Gott für uns geplant hat. Er hat uns geschaffen. Er hat alles getan. Er wartet nur darauf, dass wir sagen, okay, Jesus, ich schaue jetzt immer auf dich. Und wenn es schief geht, schaue ich wieder auf dich. dass einfach Gott diese Pläne für uns gemacht hat und dass er diese Größe hat und dass er diese Allmacht hat. Und dass, wenn wir uns auch manchmal so klein fühlen, dass wir trotzdem mit allem kommen dürfen. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Wie es Hebräer sagt, der Glaube aber ist die Wirklichkeit dessen, was wir hoffen. Der Glaube ist die Wirklichkeit. Machst du das nochmal vorne drauf? Ja. Der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man hofft. Und eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Ich denke, alle, die wir hier so sitzen, glauben ja, dass es Dinge gibt, die wir nicht sehen. Wir wissen doch, dass Gott Großes tut und dass er uns den Himmel vorbereitet hat. Und das ist doch das, was ich heute so gerne freisetzen würde, dass wir nochmal einfach entscheiden, dass wir entscheiden, Jesus Christus, dir alleine folge ich nach und höre. Und ich merke auch, ich habe das am Mittwoch so stark gemerkt, wir versuchen es so ein bisschen zeitloser zu treffen, was ja nicht wirklich gut funktionieren kann. Der Ralf und Volker ja nur arbeiten und am anderen Tag geht es ja auch weiter. Also versuchen wir uns ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Aber ich habe so gemerkt, wir haben einfach Sachen durchgesprochen über die Gemeinde und haben über die guten Dinge gesprochen. Wir sehen natürlich, wie es aussieht, aber wir haben natürlich darüber gesprochen, was für Verheißungen wir haben, was Gott uns alles gesagt hat aus allen möglichen Richtungen. Und haben uns dadurch, dass wir darüber gesprochen haben, waren wir nachher alle so ermutigt, also ich wahrscheinlich am allermeisten, dass Gott uns einfach nicht im Stich gelassen hat. Und lasst uns nicht über die schlechten Dinge reden und nicht, weil natürlich gehen Menschen und es gibt Kritik, aber jeder darf ja auch gehen, wohin er möchte. Das ist so. Aber lasst uns über die guten Sachen sprechen, über die vielen, vielen unglaublichen Verheißungen. Eine fiel mir da noch ein, die ich schon vor einem Jahr gehört hatte und gar nicht weiter erzählt hatte, weil ich es vergessen hatte. Also es gibt so viele gute Sachen und der Herr hat sich schon so viel dazu gestellt. Ich glaube, der Herr sagt, warum stresst ihr so? Ne? Warum habt ihr nicht? Ihr habt doch die Zeit. Ihr habt doch einfach die Zeit. Und wenn er sie hat, müssen wir sie ja haben. So ist es. Und redet untereinander ruhig über diese Dinge, was Gott euch auch persönlich gibt. Und ich glaube, diese Gespräche unter Geschwistern, die können einen so gut aufbauen. Deswegen machen wir ja auch Hauskreise und die können einen stärken. Und in diesen Gesprächen sagen wir natürlich auch unsere Nöte, aber auch diese positiven Dinge über das, was Gott tut und was er auch hier schon getan hat. Und das stärkt immer unseren Glauben. Weil wenn wir schwächeln, brauchen wir auch etwas, was uns stärkt. Und das stärkt immer unseren Glauben. Und deswegen natürlich auch. Beten, Bibel lesen, ist klar. Weil in der Bibel stehen auch die ganzen Verheißungen. Und zweifelt einfach nicht an Gottes wunderbaren Weg für uns alle. Zweifelt nicht daran. Der Herr hat sich zu uns gestellt und er wird sich immer weiter zu uns stellen. Und das ist so wichtig, sich da untereinander hinzustellen, zu sagen, wir wollen auch die, die schwach sind. Ich kann auch zu meinem Bruder gehen und sagen, ich bin schwach. Kannst du mal beten, das kann ich auch machen, wenn ich selber denke, ich zweifle einfach nur noch oder so. Und deswegen möchte ich so euren Glauben heute stärken. Der Glaube ist aber die Wirklichkeit dessen, was man hofft. Der Glaube ist es. Glaubt einfach, entscheidet es. Es ist nicht immer einfach, aber oft ist es auch einfach. Entscheidet es einfach. Der Herr wartet, dass wir zu ihm kommen, dass wir ihm alles sagen. Der Herr wartet darauf, dass wir beten für unsere Geschwister. Fällt mir gerade was ein. Ich hatte im Gebet, wir haben verschiedene Sachen so bekommen am Mittwoch und ich habe ganz stark sofort bekommen, es ging mir nicht mehr aus dem Kopf, bete für deine Brüder. Ganz, ganz stark. Und da habe ich mich, für mich war klar, aber ich bete ja für die Gemeinde, ne? Und für die, die Not sind oder krank sind oder so, aber da ist das für mich nochmal so bestätigt worden, wie wichtig das ist, dass wir füreinander beten. Und seitdem habe ich das auch jeden Tag im Kopf. Das ist so wichtig, dass wir einfach füreinander beten. Dass wir zusammenhalten und füreinander einstehen, wenn jemand schwächelt oder wenn jemand krank ist. Betet für eure Brüder. Ja, eigentlich möchte ich damit schließen. Stärkt euren Glauben untereinander. Stärkt euren Glauben, stärkt euren Glauben. Das ist das Wichtigste in unserer Zeit. War wahrscheinlich schon immer das Wichtigste, aber heute sind die Ablenkungen noch viel massiver. Und lest ruhig mal Jesaja durch 40. Ich habe ganz bewusst die leichteste Übersetzung, die ich besitze, die Hoffnung für alle genommen. Jesaja 40, aber die ist auch sehr gut verständlich in den schwierigen Übersetzungen. was über Gott gesagt wird. Das ist so wunderbar. Und ich hatte heute Morgen auch so gebetet und habe so bekommen, dass wir beten ja auch immer für alle Kranken und dass wir auch das stärken werden. Wir werden auch das stärken, dass wir mehr für Kranke beten und dass wir mit allen Nöten nach vorne kommen dürfen, mit allen Nöten, mit allem, was der Herr so hat. Und das möchte ich jetzt auch sagen. Wer Gebet braucht, weil er schwach ist oder weil er krank ist, darf jetzt gerne nach vorne kommen. Wir bieten Gebet. Da steht bitte auf. Martin, mach ein bisschen. Vater im Himmel, wir kommen jetzt vor deinen Thron und ich danke dir für deine Realität. Ich danke dir, Gott Vater, dass du hier bist, Herr. Und dass du auch in deinem Wort uns das so wunderbar verheißt, Herr, wie wir glauben sollen, dass du uns wunderbar zeigst, wie groß du bist, Herr. Und dass wir wieder heute Morgen schon entschieden haben, herzukommen. Wir haben schon Glauben, Herr, du weißt es, Herr. Danke, Jesus Christus. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du so durch die Reihen gehst, Herr. Dass du tröstest, wo Trost notwendig ist. Dass du heilst, Herr. Dass dies ein besonderer Ort ist, Herr. Vater, wo du uns erfüllst, wo du uns hier erfüllst, Herr. Danke, Vater, danke, Herr. Wir loben und preisen deinen ewigen Namen.